D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Willkommen zu einem Sommerferien-Best-of Eine Stunde Liebe mit den spannendsten Geschichten und Menschen der letzten Monate. Ich bin Till Opitz. Ahoi.
D-Radio Wissen.
Irgendwann, ja, da wird das Sexleben in fast jeder Beziehung lahmer. Das war auch bei Theresa Bäuerlein und ihrem Freund Tom Eckert so. Die beiden haben dann ein Jahr lang ganz bewusst versucht, wieder Schwung in die Kiste zu kriegen. Und sie haben Bücher gelesen, Workshops besucht, Sextoys ausprobiert. Und vor allen Dingen haben sie ein Buch darüber geschrieben. Besser als Sex ist besserer Sex. Ein Paar, ein Jahr, ein Experiment. Und in Eine Stunde Liebe waren Theresa und ihr englischsprachiger Freund Tom zu Gast. Und sie haben mir erzählt, was sie so alles ausprobiert haben.
Ich glaube, was wir ausprobiert haben, was am meisten relevant ist für andere, sind diese Pärchentoys, die es gibt. Und für die wurde hier auch teilweise irre geworben. Da steht dann Multiple Orgasmen für 79,90. Und das ist echt Quatsch. Also das ist so, ich vergleiche das gerne mit diesen Massagekissen oder Massageliegen, die man kaufen kann, die so elektrisch betrieben sind und die, auf die man sich dann drauflegt und die an den Nacken durchkneten. Und das ist einfach ätzend, weil man will, das ist einfach überhaupt kein Ersatz. Ja, und es summt und brummt und ist komisch. Also würde ich nicht empfehlen.
Tom, did you like any of the sex toys?
To be really honest, not at all.
Keine einzige dabei. Why?
It was this plasticky feeling. Mm-hmm. It's really not natural, and I felt that actually diminishes the amount of the sensual pleasure. Mm-hmm. It actually diminishes. It stands in the way.
Also ich würde nicht sagen, das ist böse, aber ich also es ist nicht das, was es verkauft wird. Mm. Das ist einfach nicht das, was dein Sexleben retten wird.
Dann gibt es ja auch noch diese andere Geschichte, gibt es auch immer wieder in diesen Ratgebern, guckt euch doch mal gemeinsam Porno an oder so. Habt ihr das auch ausprobiert? Was kann Pornografie oder was kann sie auch nicht?
Ich glaube, was sie kann ist, also im positiven Sinne, ist, dass es irgendwie entkrampfend ist, sich das anzusehen. Und man kann vielleicht lernen, dass Sachen, die man will, gar nicht so komisch sind, weil die da auf dem Bildschirm machen das auch. Aber wieder fand ich es als Paar eher seltsam, sich das anzusehen. Also das liegt, glaube ich, auch an uns. Ich weiß, es gibt Paare, für die ist das anders. Ich habe auch Freunde, die gucken Pornos und haben Spaß daran. Aber für uns war es sehr seltsam, weil das irgendwie nicht zu unserem, das hat nicht zu unserem Selbstbild gepasst.
Beim Sex reden. Das machen ja eigentlich nur relativ wenige Leute. Theresa Bäuerlein und Tom Eckert, die haben es ausprobiert. Theresa, was habt ihr genau getestet? Also war das so Dirty Talk?
Naja, also Dirty Talk ist ja eigentlich im klassischen Sinne, habe ich fast gesagt, obwohl das ja nichts Klassisches ist. Dirty Talk ist ja eigentlich was anderes. Dirty Talk ist ja eher, dass man sich so kleine Schweinereien zuflüstert. Das, was wir gelernt haben, das war mit einem Coach, war, dass man auch einfach beim Sex oder beim einander anfassen einander sagen können, was wir da gerade machen. Also das klingt seltsam und technisch, weil viele ja auch nicht gerne beim Sex reden. Aber das war erstaunlich toll. Also weil, wenn man ehrlich ist, kriegt man ja auch nicht so oft so richtig mit, was der andere macht. Also man sieht es ja nicht unbedingt immer. Das schafft so eine Art von Verbindung, die einem aus diesem Film rausholt, in dem man sonst vielleicht verschwindet, weil es ja beim Sex durchaus passieren kann, dass so jeder in seinem eigenen Ding ist. Und dieses Miteinander reden und beschreiben macht irgendwie was. Das schafft diese Verbindung.
Ihr habt ein Jahr dieses Experiment gewagt, habt dieses Buch geschrieben. Habt ihr denn die Wunderformel gefunden, wie eine langjährige monogame Beziehung und ein duftes Sexleben zusammengehen?
Wir haben keine Formel gefunden. Das liegt daran, dass es keine gibt. Ich hatte am Anfang, vor allem ich, Tom weniger, hatte am Anfang diese Vorstellung, dass ich tatsächlich so dieses X plus Y gleich ewig guter Sex finden würde. Und das hat nicht funktioniert, weil Sex eine Sache ist, die sich einfach verändert. Genauso wie sich eine Beziehung verändert, und das ist auch gut so. Also das heißt, wenn, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, dass wenn man anfängt, weniger Sex zu haben, dann heißt das nicht, dass irgendwas falsch läuft, sondern das heißt, dass die Beziehung so läuft, wie eine normale Beziehung läuft. Dann kann man, das ist also eine Chance, als Paar zusammen zu wachsen, sich neu zu entdecken, sich weiterzuentwickeln. Oder man lässt es halt, vielleicht war es das auch, aber es ist auf jeden Fall normal.
Wie würdest du sagen, schafft man denn diese Intimität oder dieses Vertrauen? Ihr habt zum Beispiel auch geschrieben in dem Buch, dass man vielleicht gar nicht so mit so klaren Absichten den anderen berühren soll. Wie ist das gemeint?
das ist was, was passiert, wenn man dieses Effizienzdenken fallen lässt. Also was wir ja oft machen, ist, dass wir zusammen ins Bett gehen und genau wissen, was jetzt als nächstes passieren wird. Und das ist auch ein Effekt von Pornos, glaube ich, weil da immer die gleichen Sachen passieren im Endeffekt. Und es immer mit Orgasmus endet. Ich bin ein sehr großer Fan davon, dass man weniger zielorientiert reingeht, dass man also schaut, was passiert in diesem Moment, was passiert zwischen uns, wenn wir nicht diese Agenda haben. Das ist natürlich eine ziemliche Herausforderung, weil dafür muss man sich das andere echt erstmal abgewöhnen.
Und ganz konkret, Tom, how did you become more connected after this year?
I think it really improved our communication. I think like communication is such a central word that came out from this book is really to be able to communicate much more openly about what we want, what we don't want, what we like, what we don't like, you know, what fits us, what doesn't, what makes us aroused in sex and what less. And I think this is really the key, like the best key that came out of this book and also improved our connection.
Und dazu möchte ich noch hinzufügen, was wir dadurch auch gelernt haben, ist, dass wir den anderen echt so sein lassen, wie er ist. Man kann auch einfach den anderen, und das ist wirklich total heilsam, den anderen genau das erzählen lassen, was er will. Und sich das einfach anhören, ohne sich dadurch unter Druck gesetzt zu fühlen und zu sagen, okay, jetzt müssen wir das machen. Und das schafft eine unglaubliche Entspannung.
Kommunikation ist der Schlüssel für ein gutes Sexleben in einer langjährigen Beziehung. Tom und Theresa haben da einiges ausprobiert und darüber ein Buch geschrieben. Besser als Sex ist besserer Sex. Das Ganze kostet als Kindle-Ausgabe 8 Euro, als Taschenbuch 9 Euro.
D-Radio Wissen.
Das Sommerferien Best of, eine Stunde Liebe. Tierisch geht's ab im Zoo. Da haben wir eine ganze Sendung drüber gemacht, über tierischen Sex. Und Shanli Anwar, die war mit dem Biologen Tim Reinhardt im Kölner Zoo und hat Rosa gesehen. Sie war nämlich bei den Flamingos, genauer gesagt den Kuba-Flamingos.
Ich habe ja große Probleme, da immer zu erkennen, Weibchen oder Männchen.
Ja, ich auch. Man kann das machen, das muss tatsächlich aber der Tierarzt machen. Also man kann, wenn man zum Beispiel eine Feder zieht, ein Karyogramm machen, also sich die Chromosomen anschauen und schauen, was das für ein Tier ist, ob es sich um ein männliches oder weibliches Tier handelt. Flamingos haben keinen, man nennt das Geschlechtsdimorphismus, also keine unterschiedlichen Geschlechter. Auch die Größe hier hat nichts zu sagen, das ist so ein bisschen individuell verschieden.
Wenn sich jetzt hier zwei zum Beispiel anblöken, waren das jetzt Männer, die sich streiten?
Nicht zwingend.
Oder ein Pärchen, das sich streiten?
Ja, also Flamingos streiten sich eigentlich ununterbrochen. Die sind zwar Tiere, die in der Natur in Schwärmen aus Tausenden von Vögeln leben, aber dieses Geknatter und Gestreite hört man eigentlich ständig. Ganz stark hört man es, wenn wir die hinten an den Nestern sehen. Sehen da hinten diese Krater, die da hinten um diesen Baumstamm herum liegen.
Also wir gucken hier über so ein Teich hinweg. Vor uns ist erstmal eine Wiese mit 50 Flamingos vielleicht und weiter hinten hinter einem Baum, hinter Gebüsch sehen wir noch mehr Flamingos, die da stehen, vielleicht nochmal 20 Stück.
Und da hinten sehen wir sie auf den Nestern sitzen.
Ist das jetzt so die Zeit, wo Flamingos zusammenkommen und Familien gründen?
Ja, wir sind schon ein bisschen drüber. Also die Nester sind jetzt fertig, die Eier sind wahrscheinlich gelegt. Hier im Zoo ist das Problem, dass die Nester gerne ausgeräumt werden von Krähen und von Möwen, weswegen die Eier häufig entfernt sind. Dann legen sie manchmal noch ein Ei nach. Das heißt, jetzt sitzen die eigentlich schon fest auf dem Nest. Jetzt ist eigentlich die ganze Flirterei schon durch und die Familie ist gegründet. Flamingos sind relativ monogam, also die paaren sich eigentlich in jedem Jahr mit dem gleichen Partner, den sie aus der Gruppe rausfinden. Was bei Flamingos ganz toll ist, ist im Prinzip das Paarungsverhalten, weil das eine Gruppengeschichte ist. Flamingos leben normalerweise in Schwärmen aus Tausenden, Zehntausenden Vögeln. Ein einzelner Flamingo wird auch nicht glücklich. Ein einzelner Flamingo kann sich auch nicht paaren, auch wenn die Gruppe zu klein ist. Paaren sich Flamingos überhaupt nicht, dann gibt es keinerlei wirkliche Interaktion.
Also wenn die zu klein ist, die Gruppe, dann genau. Sagen die ganz oder gar nicht, entweder Familie für uns alle oder für keinen?
Genau, also es gibt zum Beispiel das Problem, dass manche Zoos zu wenig Flamingos haben. Wenn da nur 10 oder 15 Flamingos stehen, dann funktioniert das auch mit der Zucht nicht. Es gibt Einrichtungen, die lösen das Problem, indem sie Flamingos in ein Spiegelkabinett stellen und die alle in alle Richtungen immer wieder gespiegelt werden. Denn erst das löst dieses Balzverhalten bei Flamingos aus. Die haben eine sogenannte Gruppenbalz. Das heißt, alle Flamingos gehen zur gleichen Zeit in die Balz. Das ist im Prinzip wie so ein großes Ballett oder naja, vielleicht wie so eine große Disco, in der alle Flamingos dasselbe tun. Sie drehen alle zur gleichen Zeit den Kopf in die gleiche Richtung, spannen alle zur gleichen Zeit die Flügel auf. Und man sieht dann, dass sie hin und her laufen und jede Bewegung synchron machen. Da sind auch Männchen und Weibchen drin enthalten. Und in dieser Gruppenbalz finden sich die Paare zusammen. Und anhand des Rufens und anhand der Bewegung sozusagen sind sie in der Lage, auch ihren Partner zu erkennen. Das passiert jedes Frühjahr. und dann ziehen sie irgendwann ab und bauen zusammen ein Nest. Das ist jetzt schon passiert, das heißt, dieses ganze Balzverhalten ist irgendwie vom April hier im Zoo gelaufen und jetzt sehen wir hier die Singles noch rumstehen und alle anderen...
Das sind alles die Singles, also hier sind mehr Singles als Paare.
Ja, so ist das in der Welt, oder?
Also sie brauchen ganz viele Optionen.
Offenbar. Also es gibt halt viele Partner, die man gleichzeitig bewerten kann. Das heißt, man kann effizient sich anschauen, wer von denen passt eigentlich zu mir und wer synchronisiert mit mir am besten.
Also im Grunde ist das schon so ein Vorläufer von Tinder, so dieses Links und Rechts zwischen. Man braucht mehr Auswahl, um das überhaupt machen zu können.
Ja, in dem Fall Headflagging rechts, Headflagging links, Flügel aufspannen rechts, Flügel aufspannen links.
Könnte ein Zeichen sein. Wenn die keinen Partner gefunden haben, dann haben die niemals Sex.
Das kann durchaus passieren. Ich meine, es gibt auch Umpaarungen, es gibt auch Fremdgehen natürlich bei den Flamingos. Das passiert auch.
Ach, von wegen monogam und so.
Naja, sag mal, wenn die Paarungszeit durch ist, dann ist meistens das Thema auch erstmal gelaufen bis zum nächsten Jahr.
Ich finde es so spannend, wie die sich wiedererkennen am Duft oder was, weil die sehen doch, also ich meine, es sind pinke Flamingos, die stehen jetzt hier in Reihe und Glied, manche, wie gesagt, auf einem Bein, wie man das so kennt, den Kopf eingedreht und grazil auf die Schulter gelegt. Ich würde meinen Partner jetzt nicht erkennen.
Also die erkennen sich hauptsächlich an der Stimme. Das war der Grund, warum sie eigentlich die ganze Zeit am Schnattern sind. Den Partner bewerten tun sie übrigens anhand des Rosas. Also je stärker rosa ein Flamingo ist, desto attraktiver wirkt er für den Partner. Liegt einfach daran, dass es offensichtlich jemand, der gut im Futter steht, der vielleicht ein guter Partner ist, der auch gut die Küken mit großziehen kann. Und je kräftiger ein gefärbter Flamingo ist, desto attraktiver wirkt er für die entsprechenden Partner, sowohl Männchen wie auch Weibchen. Also das wird gegenseitig entschieden. Also Flamingos können sogar bis ins Alter von 60, 70 Jahren, so alt können die werden, noch erfolgreich brüten.
Boah, beruhigend. Und beim Brüten hat mir Tim Reinhardt später noch erzählt, gibt es einen Funfact. Da kann man homosexuelle Flamingos am Nestbau erkennen. Zwei Männchen haben oft ein doppelt so hohes Netz im Vergleich zum Standardnest. Und zwei Weibchen haben eher ein niedrigeres Nest. Denn der Flamingo-Nestbau endet, sobald ein Ei gelegt wird. Und bei zwei Weibchen passiert das eher schneller. Und die Männchen bauen und bauen und bauen und bauen. Kriegen halt keinen Nachwuchs. Aber sie bleiben wie die Heteros eher monogam. Ein ganzes Leben dann zusammen.
Shanli Anwar hatte ein Date im Zoo. Flamingos werden zum Teil mit Spiegeln verarscht, damit sie mit dem Balzen anfangen. Shanlis ganze Sendung, die könnt ihr übrigens noch online hören im Eine Stunde Liebe Podcast. Zum Beispiel auf Spotify, bei iTunes oder direkt auf deradiowissen.de.
Deradiowissen.
Es kommt verdammt häufig vor. Liebe am Arbeitsplatz, also jetzt nicht so sexuell, sondern dass sich zwei Leute kennenlernen über den Job. Darüber haben wir eine ganze Sendung gemacht und Designerin Chrissy, die hat mir auch ihre ganz persönliche Liebe im Jobgeschichte erzählt und die fing an im Büro.
Wir hatten ein kleines Grafikbüro zusammen, beziehungsweise ich hatte das und nach 3 Jahren ist da Markus mit dazugekommen und am Anfang war es eine Freundschaft. Irgendwann waren wir beiden immer die Einzigen, die länger geblieben sind, der Klassiker, und irgendwann ist da Wein dazugekommen und irgendwann die Liebe.
War das dann relativ schnell oder war das eher so ein schleichender Prozess?
War ein schleichender Prozess. Also ich glaube, das ging über ein halbes Jahr, dass wir uns kennengelernt haben. Dann ging das aber relativ flux, dann waren wir halt ein Paar.
Wie ist das sozusagen, zusammen zu arbeiten und gleichzeitig eben auch die Kiste zu teilen, also zusammen zu sein? Also ist das vielleicht dann auch manchmal schwierig, weil dann irgendwie so Privates und Berufliches dann auch irgendwie sich vermischt? Also was gab es da für Geschichten?
Also am Anfang war alles super geil, weil wir uns noch nicht so gut kannten und da hatte man neben dem Beruf auch noch sehr viel zu erzählen und irgendwann war es für mich die Totalkatastrophe, muss ich ehrlich sagen, weil du gehst aus dem Büro raus, gehst zusammen noch zu mir oder zu ihm und wir hatten uns wirklich nicht mehr groß was zu erzählen. Es war total nett, aber es war dadurch auch total langweilig.
Würdest du denn grundsätzlich sagen, das geht, zusammenarbeiten in einem Büro und eine Beziehung führen? Oder braucht es dafür besondere Regeln?
Ich glaube, das geht auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin da ziemlich anspruchsvoll, muss man sagen. Also ich habe es lieber ein bisschen aufregend. Und ich glaube, dadurch, dass wir auch wirklich sehr nah an gemeinsamen Projekten gearbeitet haben, gab es halt wirklich eine enge Zusammenarbeit. Ich glaube, wenn man im Büro zusammenarbeitet und verschiedene Arbeitsfelder hat, ist das ja natürlich auch nochmal ein anderer Schuh.
Gab es dann auch Situationen, wo du das Gefühl hattest, jetzt reden wir hier gerade über das, die und die Grafik oder was auch immer und eigentlich geht es aber um was Privates, da ist jetzt jemand sauer, gab es da irgendwie so Situationen, wo du gesagt hast,
Nee, das hat sich überhaupt nicht überschnitten, das nicht. Aber selbst im Alltag, also in der Freizeit nach der Arbeit, ging es meistens auch gerne noch weiter über die Arbeit. Also dieses, den Punkt finden, wo jetzt fängt Privates an, das war schwierig für uns beiden.
Wie lange wart ihr dann zusammen?
Das Lustige ist, dass Markus behauptet, wir sind 2,5 Jahre zusammen gewesen. Ich glaube ja 3,5, aber ja, da geht die Meinung auseinander, ja.
Da habt ihr aber dann auch noch zusammengearbeitet, als ihr dann auseinandergegangen seid. Wie war das? Wie seid ihr auseinandergegangen?
Wir sind eigentlich im gegenseitigen Einverständnis auseinandergegangen. Wie man so schön sagt, es war total schmerzhaft, aber wir haben beide halt gemerkt, dass es nicht gut läuft. Für mich war es wirklich nicht leicht. Am nächsten Tag ist man wieder ins Büro, hat sich gesehen und es waren dieselben alltäglichen Abläufe wie tags zuvor, nur dass man jetzt einfach nicht mehr zusammen war. Markus hat mir jeden Morgen in der Küche einen Kaffee gemacht und den auch schön an meinen Schreibtisch gebracht. Das war total normal bei uns in der Beziehung und diesen Habitus hat er einfach auch nach der Trennung weitergeführt und ich fand es total absurd, weil ich überhaupt nicht damit umgehen konnte. Glücklicherweise muss man sagen, in dem Fall hat sich das Büro einfach nach einem halben Jahr sowieso freiwillig aufgelöst, sodass, also ich konnte dann diese Trennung auch mit Büroende dann abschließen.
Und dieses halbe Jahr, wo er nach der Trennung noch zusammengearbeitet hat, war das stressig, war das entspannt, wurde immer wieder irgendwas getriggert?
Also ich fand's Horror. Ich habe aber leider auch so leider ein kleines aufgeblähtes Ego. Für mich war das total schwierig zu sehen, dass er weitergeht oder dass er leidet. Also ich hätte da Abstand viel, viel besser gefunden.
Chrissy hat ihre liebe Markus im gemeinsamen Büro gefunden und auch wieder verloren. Und dann wurde es ziemlich kompliziert. Ihr hört das Sommerferien-Best-of Eine Stunde Liebe.
D-Radio Wissen.
Optik, wie jemand aussieht, vergesst es. Liebe, die geht eigentlich durch die Nase. Der Geruch entscheidet. Smell Dating, das ist der neueste heiße Scheiß. Eine Startup-Idee aus New York. Per Schnüffeln an einem T-Shirt, also an einem Fetzen von einem T-Shirt, zum passenden Partner, zur passenden Partnerin finden. Shanli Anwar, die hat die Smell-Dating-Macherin Tigger Brain auf der Republika in Berlin getroffen. Und Tigger hat ihr erklärt, wie dieses Smell-Dating funktioniert.
So the way it works is, you sign up online and you're sent a T-Shirt. And then you wear the T-shirt for 3 days, and we recommend you don't wear deodorant, but it's up to you. And then you send us back the shirt, and we cut the shirt up into swatches, and then we divide them, everybody, into groups, and then you get sent about 10 swatches back. And you smell them, and from your experience of each person's smell, you choose who you'd like to meet. And you enter that into our website, and if there's a mutual match, so if there's a yes, yes, or a yes, maybe, then you're connected.
Also nach der Anmeldung auf der Website, was übrigens $25 kostet, bekommen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein T-Shirt zugeschickt. Das tragen sie 3 Tage und schicken es wieder zurück. Die T-Shirts werden dann zerschnitten. Jeder Teilnehmer bekommt 10 Fetzen zum Schnüffeln. Und wenn ein Match da ist, ein Ja oder ein Vielleicht fürs Treffen, dann kommt der Kontakt zustande. Und was ist die Idee dahinter?
For me it was much more about exploring smell as an experience and critiquing and thinking about the way dating happens now in the context of computation. So, you know, screens mean we are usually just seeing things in a visual way, and thus other experiences of the world are, you know, if they're not textual or they're not images, we're encountering them less because we're sitting behind these screens all the time. And so how could we reconnect with these sort of other ways of perceiving, you know, like even like the feeling of the air on your skin, or like, you know, these very sort of tactile and different ways of sensing is something that computing just, you know, doesn't allow for. So it's definitely a critique of dating and how it's happening online.
Es ist schon eine Kritik am Online-Dating heute, wo der Fokus so stark visuell ist, meint Tigger. Mit dem Geruch soll Daten wieder sinnlicher und spürbarer werden. Und für die erste Runde mit 100 Leuten in New York gab es viel mediale Aufmerksamkeit. Warum wohl?
So I think there's a couple things. I think one, that because you're perceiving something by smell, you're sort of, we save you from judging too early, in that you can't make those visual judgments you do normally. You can't be swayed by your prejudice of whether you like the look of him or her, or she's too young, or I think I'm straight and no, maybe I'm gay. You know, like, you don't get that luxury. So it is just very experimental. And I think that's fascinating for people. And then I think also it's just a different answer to a very old question that we want to answer easily. And that is, you know, how do I choose a partner? And there's this hope that, you know, maybe this would help me make a better decision. So I think it's a sort of another sort of method or speculation on that, how to answer that question.
Tigger glaubt, dass es mehrere Gründe für den medialen Hype gibt. Beim Riechen urteilt man nicht so schnell, Aussehen, Alter oder sexuelle Orientierung fallen da weg. Und das Experimentelle ist besonders spannend für die Teilnehmer gewesen, denn es geht um eine neue Antwort auf die uralte Frage: Wie suche ich einen Partner? Vielleicht treffe ich so ja die bessere Entscheidung mit der Nase. Hat das Tiger selbst neugierig gemacht, wollte ich wissen?
Yeah, yeah, I participated in it and the experience was amazing. I was actually really surprised with how decisive I was with the way which smells I liked and which smells I didn't like. In that I did smelled the 10 samples and I made my choices. And then I came back 6 hours later and I decided to try it again just to see. And it was like, gave exactly the same results. And I was very, very sure about which ones I liked and which ones I didn't like. So it's a very different way of perceiving.
Es war eine gute Erfahrung für Tiger. Und sie war überrascht, wie klar sie mit der Nase entscheiden konnte. Sie hat einmal zwischen den 10 Proben ausgewählt und dann nach einer Pause nochmal die gleichen Fetzen herausgepickt.
Tiger Brain, ursprünglich aus Australien, jetzt in New York, hat die Dating-Website Smell Dating mitentwickelt.
D-Radio Wissen.
Adam hat mich echt beeindruckt. Der 23-jährige Düsseldorfer, der war mal biologisch eine Frau. Er hat sich in diesem Frühjahr die Brüste entfernen lassen. Adam ist gerade auf dem Weg zum Mann, nennt sich selber Transmann. Und ich habe ihn für eine Stunde Liebe gefragt, wie das denn als Kind war, wie er aufgewachsen ist, ob als klassisches Mädchen?
Nie wirklich klassisch als Mädchen. Also das einzige Mädchenhafte war einfach nur das Biologische an mir. Und sonst, schon im Kindergarten war ich eher buschikoser und das hat sich eigentlich so durchgezogen.
Genau, wie hast du das dann im Kindergarten, in der Schule gemerkt oder dein Umfeld, wie auch immer?
Ja, also ich habe halt irgendwie früher viele Jungs als Freunde gehabt. Zwar auch Mädchen, aber ich war halt irgendwie eher... Ja, ich trug halt eben lieber Jeans und Shirts, weniger Kleider, da musste man mich, wenn überhaupt, reinzwingen, wenn man es geschafft hat. Ich wollte halt eben einfach auch nie mit Barbies oder Ähnlichem spielen, also alles, was man so als typisch mädchenhaft ansieht, das war bei mir nie der Fall. Ich wollte auch Fußball spielen, lieber einfach solche Dinge tun.
Gut, das machen Mädchen auch, ne?
Ja, genau, aber bei mir früher war es halt eher so, dass die meisten Mädels halt eben lieber ein Pferd haben wollten, reiten wollten, tanzen wollten und ja, das war halt bei mir nie so der Fall und dann hab ich mich da halt irgendwie meistens durchgesetzt, halt gerade auch in dieser Kleiderfrage. Das war eher das Wichtigere bei mir.
Adam, wie war das? Wie sind die Leute in der Schule mit dir umgegangen?
Eigentlich hat das jeder akzeptiert. Natürlich gibt es dann auch immer wieder solche Leute, die da irgendwie drauf rumreiten, wenn man halt irgendwie ein bisschen buschikoser rüberkam, wenn man das so sagen kann. Aber im Großen und Ganzen habe ich da nie schlechte Erfahrungen machen müssen. Also ich wurde da immer ganz normal behandelt. Also da waren nie Probleme. Also nie Probleme waren da irgendwie, sagen wir mal, ja.
Jetzt hast du diese OP gemacht vor einigen wenigen Wochen. Das ist ja auch ein relativ großer Schritt, dass man sich da wirklich unters Messer legt. Wann hast du gesagt, so ich will jetzt auch wirklich komplett zum Kerl werden, auch optisch, äußerlich?
Also mit 18 Jahren war da wirklich so, glaube ich, dieser Cut. Da bin ich auch ausgezogen und da konnte ich mich halt irgendwie mehr auf mich konzentrieren. Dann war man halt auch für sich und... Da habe ich halt viel mit meiner Freundin und mit anderen Freunden drüber geredet, weil ich auch zufällig viele Trans-Männer im Freundeskreis habe, die das irgendwie schon früher durchgemacht haben als ich. Und da konnte ich halt irgendwie für mich feststellen, ob das dann bei mir auch der Fall ist, dass ich dann auch wirklich Hormone nehmen will, eine OP will. Und dann kam, glaube ich, mit 19 oder 20 dann halt der Punkt, wo es dann so weit war, dass ich gesagt habe, okay, ich fange an, weil ein Freund von mir auch die Mastektomie hatte. Und ich halt gesehen habe, wie glücklich er war und wie sich das entwickelt hat und dass das halt super gut aussah. Und dann war für mich irgendwie da klar, okay, ich muss irgendwas machen, weil so geht das halt nicht weiter. Also ich fühle mich einfach so nicht wohl in meinem Körper.
Jetzt ist das 6 Wochen her. Die Brüste sind dir abgenommen worden. Wie fühlt sich das an?
Fühlt sich gut an. Also ich habe eigentlich die Erwartung gehabt, dass es irgendwie noch extrem, also sagen wir mal mehr auffälliger für mich auch ist, diese ganzen... Dinge, die man tun kann, wie zum Beispiel oben ohne rumlaufen oder halt irgendwie jetzt oben ohne schwimmen gehen oder einfach ein T-Shirt anzuziehen, ohne halt jetzt irgendwie zu sagen, okay, ich muss jetzt erstmal den Binder noch anziehen oder BH oder sonst was.
Ja.
Hat sich aber ziemlich schnell einfach so angefühlt, als wäre es immer so gewesen. Also das hat sich da nie wirklich jetzt direkt so angefühlt, als wäre da jetzt einfach was weg. Und
man muss sagen, du nimmst momentan Testosteron. Und
ja, genau. Also es ist halt genau, Testosteron werde ich mein Leben lang nehmen müssen. Also ich nehme jetzt Testosteron seit einem Jahr und da merkt man halt schon, dass die Stimme ein gutes Stück abgesackt ist. Also ich bin halt im Stimmbruch immer noch. Und Bartwuchs, Haarwuchs generell, könnte man sagen, ist auf jeden Fall wesentlich verstärkt. auch wenn ich da sehr Glück habe und einfach nie wirklich viel Haarwuchs hatte, kommt auf jeden Fall. Der Bart, den wünscht man sich dann halt schon, glaube ich, am meisten so, habe ich jetzt auch herausgehört bei anderen Transmännern, und das kommt halt deswegen auch eher dieses Wahrnehmen von anderen, dass ich auch ein Junge bin, als eher als ein Mädchen halt. Deswegen konnte sie da einfach sagen, okay, dann gehen wir das zusammen an, und ja, seitdem läuft das jetzt einfach auch super gut auch. Da hat sich nichts verändert in unserer Beziehung eigentlich.
Aber man könnte schon sagen, ihr seid von einem lesbischen Paar zu einem heterosexuellen Paar geworden?
Man könnte das so sagen, dass ich, da ich halt eben jetzt auch staatlich und gesetzlich angesehen halt ein Mann bin, aber ich sag halt zu mir einfach nur, ich stehe auf Frauen, und meine Freundin ist halt sozusagen auch bisexuell, war sie halt schon immer, deswegen könnte man halt da auch einfach so der Definition schon nachgehen von lesbisch zu heterosexuell.
Aber für dich sind solche Labels auch gar nicht so wichtig, oder?
Nee, also diese Labels eigentlich nicht in dem Sinne. Also ich bin da jetzt nicht so streng und sag dann, ja, ich bin jetzt ein Mann, deswegen bin ich auch heterosexuell, weil ich auf Frauen stehe, sondern sag einfach nur, ich stehe auf Frauen, das ist dann für mich so.
In dieser ganzen Diskussion um Männer, Frauen, um Trans, da gibt es ja auch immer wieder diese Diskussion um Toiletten, ja, ob es nicht mehr diese Einteilung geben soll in Männer- und Frauentoiletten. Wie siehst du das?
Ich würde es begrüßen, wenn es halt eben auch vermehrt Unisex-Toiletten hier gäbe. Es gibt auch Länder wie zum Beispiel Schweden, die haben nur Unisex-Toiletten oder vermehrt. Ich finde das halt ziemlich cool. Man kann natürlich auch so weit gehen, dass man einfach Männer, Frauen und eine dritte Toilette hat, wie man auch
für alle, eben, die ja, dahin wollen.
Genau, für alle, die da einfach, die sich da nicht so beschränken oder denen das total egal ist. Das wäre halt für Trans-Leute halt super praktisch.
Gehst du jetzt schon auf die Herrentoilette?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, seit der Mastektomie, also da bin ich noch selbstsicherer geworden, was auch Umkleiden und Toiletten angeht, weil es einfach für mich vom Körpergefühl halt viel besser ist und viel angenehmer auch wirklich ist, als Mann, die durch die Welt zu gehen sozusagen.
Adam, der geht inzwischen aufs Herrenklo. Er denkt auch darüber nach, sich einen Penis formen zu lassen. Das ganze Interview mit Adam, das könnt ihr in den D-Radio Wissen, eine Stunde Liebe Podcast noch finden. Das war das Sommerferien Best of eine Stunde Liebe. Ich bin Till Opitz. Kommende Ausgabe ist Shandy Anwar wieder für euch da. Wenn ihr Feedback, Kritik oder vielleicht auch Themenwünsche habt, wir haben immer ein offenes Ohr, schreibt uns einfach mail@dradiowissen.de. Bis dahin, ahoi.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.